Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Journalisten, Autor, Herausgeber und Abenteurer Tillmann Spreckelsen. Gastgeberin ist Hanne Kulesza. Wenn ich Sie jetzt frage, Tillmann Spreckelsen, was für Sie das größte Abenteuer Ihres Lebens war oder ist, dann werden Sie, so vermute ich, antworten: meine Kinder. Liege ich da richtig mit der Vermutung?
Nein, nicht 100% falsch. Das ist natürlich ein Abenteuer mit Kindern, aber das ist so fast schon so banal, dass man sich kaum traut, es zu sagen. Aber es stimmt natürlich. Also das ist die größte Veränderung, die man überhaupt nur haben kann.
Sie sind ein junger Vater? Aber ist man eigentlich mit 43 Jahren ein junger Vater?
Naja, die Formulierung stammt von Ihnen. Ich hätte mich so nie bezeichnet. Aber es ist so, dass natürlich, wenn man Kinder bekommt, das ist einfach zwei Aspekte hat. Zum einen, man wird natürlich schlagartig erinnert an die Dinge, die man mit der eigenen Kindheit verbindet. Zum anderen aber auch wird man sofort an die eigene Endlichkeit erinnert, weil man sich ständig sagt, werde ich überhaupt noch da sein, wenn der Sohn 30, 40 Jahre alt ist oder so. Das heißt, man hat jemanden vor sich, der garantiert, naja, die Fackel weitertragen wird, pathetisch formuliert, und das ist schon sehr spannend.
Stellen wir mal die Frage jung oder alt beiseite. Man ist vielleicht nicht jung, aber Sie sind jung. Tillmann Spreckelsen und Ihre drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter, sind auch noch sehr jung. Jedenfalls ist noch keines schulpflichtig. Wir wollen aber hier in HR2 Kultur Doppelkopf auch über die anderen Abenteuer sprechen, über Ihre Entdeckungsreisen in die Literatur und Ihre reale Reiselust, die Sie ja immer wieder zu abenteuerlichen Experimenten oder Expeditionen verführt. Zuerst aber ein paar Worte zu Ihren vielfältigen Tätigkeiten. Sie haben Germanistik und Geschichte studiert, arbeiten seit 2001 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zuerst als Redakteur im Literaturblatt, dann ab 2003 im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dort sind Sie auch für die Kinder- und Jugendliteratur zuständig. Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht und geben seit 2 Jahren im S. Fischer Verlag eine Buchreihe für Kinder- und Jugendliteratur heraus, für die Sie insbesondere Titel auswählen, wie Sie es mal so schön gesagt haben, die Sie ja seit Ihrer Kindheit vermissen. Also Neuausgaben von vergriffenen Titeln, aber es sind auch richtig neue Bücher dabei, also heute und jetzt geschriebene. Die Bücher mit dem blauen Band heißt diese Reihe. So, das ist jetzt eine grobe Übersicht über Ihre Arbeit. Wir gehen noch ins Detail. Habe ich denn jetzt was Wesentliches vergessen?
Ich habe früher mal eine Drehleier gebaut. Das ist mir sehr wichtig.
Gut, also wo steht die jetzt? Ist die noch im Betrieb?
Naja, meine Kinder weigern sich da zuzuhören, weil die sehr laut ist und auch nicht immer besonders gut gestimmt. Von daher ist sie bei meinen Eltern.
Also nicht mehr so ganz im Einsatz.
Nicht wirklich.
Wir nehmen es aber auf in die Bio-Bibliografie. Tillmann Spreckelsen, Ihr Name klingt so norddeutsch. Spreckelsen oder Spreckelsen, sagen Sie mal.
Versuchen Sie es mal mit Spreckelsen, so wie
Spreckelsen.
Die Spree. Genau.
Das schaffe ich nicht. Also das klingt sehr norddeutsch. Sie wirken auch norddeutsch. Sie wurden aber 1967 in Kronberg, also hier um die Ecke von Frankfurt, nämlich im Taunus, geboren und sind in Kassel zur Schule gegangen. In Freiburg haben Sie dann studiert. Also von Norddeutschland irgendwie keine Spur. Gibt es trotzdem irgendwelche Verbindungen?
Naja, zum einen stammt mein Vater aus Itzehoe und zum anderen waren wir in meiner Kindheit jeden Sommer auf Jüst im Urlaub mit der ganzen Familie. Und das prägt ja dann doch, also man erinnert sich ja sehr, sehr gut, wie ich jetzt feststelle, an Sommerurlaube. Das sind alles biografische Zufälle im Grunde genommen. Das hängt mit der beruflichen Tätigkeit meines Vaters zusammen, der halt viel rumgekommen ist, an verschiedenen Universitäten war. Und dass ich nun gerade in Kronberg geboren bin, ist wirklich rein zufällig.
Aber in jedem Fall zieht es sie auch heute in den Norden, also ob in den deutschen Norden, an die Elbe, an die Lausitz, an die Ostsee oder Tangermünde und so weiter, aber auch nach Kanada, nach Island, nach Grönland. Sie haben ja schon so vor der FAZ-Anstellung für die Wochenzeitschrift Die Zeit viele Reiseberichte geschrieben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kann man immer wieder verfolgen, ja, wie kühl und nördlich ihre Reiselandschaften oder auch ihre literarischen oder wissenschaftlichen Interessen sind. Tilman Spreckelsen, was zieht Sie denn in dieser eisige, einsame Welt? Abenteuerlust?
Vielleicht muss ich anders anfangen. Also den schrecklichsten Urlaub meines Lebens habe ich auf Djerba verbracht. Und ich habe mir dann nicht gerade hinterher geschworen, nie wieder. Aber das war so ein langsamer Prozess. Das heißt von daher...
Djerba
ist eine Insel bei Tunesien oder ja, die zu Tunesien gehört und
jetzt gerade geografisch worden.
Ja, viel mehr gibt. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Es war halt nicht für mich. Und was mich fasziniert am Norden ist vor allem eigentlich, wenn man jenseits den Polarkreis kommt, dann ist es einfach das Licht. Ich habe nirgendwo so ein Licht wiedergefunden, wie ich es im Sommer in Nordkanada oder auf Grönland gefunden habe. Dieser Himmel, der so wie von einem milchigen Schleier überzogen, ist dann die Mitternachtssonne. Also wer das nicht erlebt hat, der kann es kaum nachvollziehen, wie das ist, wenn man 24 Stunden am Tag einfach Licht hat. Das macht einen geradezu high, das bringt einen in vollkommen anderen Zustand und das Auge, mein Auge zumindest, schwelgt da richtig drin. Und was mich auch begeistert, ist diese Tapferkeit der Pflanzen dort. Also die werden ja nicht besonders hoch, die Bäume dort, auch die kleineren Pflanzen bleiben weit unter ihren Möglichkeiten zurück, die sie vielleicht hätten weiter südlich. Und die kämpfen dagegen an. Die kämpfen gegen die langen Winter, die kämpfen gegen die Steine, gegen das Geröll und mit einer Farbenpracht, die wirklich unvergleichlich ist.
Dann haben Sie, und vielleicht gehört das mit zu diesen Reisen dazu, ein Faible für die Lochkamera. Was ist denn das für ein Ding?
Eine Lochkamera ist im Grunde genommen eine etwa Zigarrenkiste, große Kiste eben aus Holz, und da ist ein winziges kleines Loch drin und davor haben Sie einen Holzriegel und den können Sie wegschieben, dann ist das Loch offen, oder Sie schieben ihn drüber und dann ist das Loch eben zu.
Das klingt wie Vogelhäuschen, oder?
Das hat eine gewisse Ähnlichkeit durchaus. Und also Sie haben keine Blende, Sie haben keinen Sucher, Sie haben können die Entwicklungszeit, natürlich ist auch wiederum ganz unterschiedliche, stellt unterschiedliche Herausforderungen. Und was die Belichtung angeht, da müssen Sie einfach Ihrer Intuition vertrauen. Da sagt Ihnen niemand was. Und es gibt keine Automatik darin, überhaupt nichts Elektrisches. Das heißt, Sie liefern sich der Kamera aus. Die Kamera nimmt auf und nicht Sie. Sie gestalten kein Bild, sondern Sie haben allenfalls, Sie stören am besten so wenig wie möglich. Und damit bin ich immer gut gefahren und ich hatte immer das Gefühl, dass die Lochkamera mir hinterher eine ganz andere Geschichte erzählt, als ich sie erlebt habe über die Bilder eben.
Hat denn also diese Entdeckung oder das Faible für diese Lochkamera, hat das was mit dieser nordischen Landschaft, mit dem nordischen Licht, hat es damit was zu tun oder haben Sie das irgendwann entdeckt und mitgenommen dann eben auf die Reise?
Das sind eigentlich zwei Fragen, die man beide mit Ja beantworten könnte, obwohl sie widersprüchlich sind. Entdeckt habe ich sie. Ich habe irgendwann mal eine Website gesehen, wo Freunde der Lochkamera weltweit einen bestimmten Tag, nämlich den letzten Sonntag im April, zum Pinhole Day ausgerufen haben, also zum Tag der Lochkamera. Da ist dann jeder aufgerufen, irgendwie ein Foto zu machen mit verschiedenen Modellen der Lochkamera, das einzuschicken. Das steht dann auf der Website. Tolle Sache. Und ich habe drüber geschrieben und wusste auch, das will ich auch mal ausprobieren. Und habe dann Bilder gemacht, habe sehr schnell gemerkt, also wenn Sie Menschen wirklich zur Unkenntlichkeit verhässlichen wollen, dann nehmen Sie die Menschen mit der Lochkamera auf. Das ist manchmal katastrophal, einfach weil Menschen sich bewegen und das sieht dann sehr verzerrt aus.
Das ist ein bisschen unfreundlich.
Naja, was heißt unfreundlich? Ich sage ja nur, dass die Menschen sehr viel hübscher sind, als sie auf den Lochkamerabildern erscheinen. Und falls mal irgendwann jemand mit einer Lochkamera aufgenommen wird. Und dann habe ich viel ausprobiert und habe gesehen, dass eben diese Weite des Nordens, dass auch die kargen Landschaften sich freuen, wenn sie von der Lochkamera aufgenommen werden. Einfach weil da die Konturen sehr gut rauskommen, die Strukturen. Und dafür ist die ideal.
Ich habe Bilder gesehen in der FAZ, also in einem Artikel von Ihnen. Aber ist das nicht irgendwie sehr umständlich? Also das klingt doch so, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Ich habe gesagt Vogelhäuschen. Es klingt irgendwie nach einem Kasten. Wir haben heute winzige Digitalkameras. Aber wie transportiert man das? Wie groß ist das?
Ach, die Lochkamera, die ist ungefähr, würde ich mal sagen, ja, die Fläche etwa einer Männerhand.
Also, das geht ja noch.
Das kann man fast in die Jacke, in die Outdoor-Jacke, so in die Tasche, in die Seitentasche tun. Dann brauchen Sie ein Stativ. Das kann sehr groß sein. Dann ist es umständlich. Ich habe eines, das ist ungefähr fingerlang. Das reicht in der Regel. Das schraube ich unten dran und fertig. Und es ist natürlich auch so, Sie kommen nie so leicht mit Menschen ins Gespräch, wie wenn Sie da Ihre Lochkamera aufstellen. Denn Sie können die Uhr danach stellen. Spätestens nach 3 Minuten steht jemand neben Ihnen und sagt, Entschuldigung, was machen Sie da eigentlich? Und das ist manchmal sehr anstrengend, aber oft auch einfach sehr schön.
Aber Sie benutzen die Kamera, wenn Sie auf Reisen gehen, aber Sie benutzen die Kamera nicht für Ihre hübschen Kinder, weil die würden dann ja nicht mehr so hübsch aussehen, oder?
Also ich habe ein Foto von meinem ältesten Sohn gemacht, da ist er immer noch sehr hübsch natürlich, aber vielleicht nicht ganz so hübsch.
Bevor wir über die literarischen Abenteuer sprechen, machen wir jetzt eine kleine musikalische Zäsur. Sie haben ein Lied von Ed Csupkai ausgewählt, das uns auch in den Norden führt, nach Holstein. Allerdings steht hier Holstein ja als kleines Beispiel für die Erschütterung der Welt oder, um es genauer zu sagen, für die kleine Verunsicherung in der Liebe. In Holstein fiel gestern ein Spaten um, heißt es unter anderem im Refrain. So kann man den Liebesfrust eben auch beschreiben. Wer ist denn dieser Ed Csupkai mit seinen komischen Liedern? Sie haben ihn für diesen Doppelkopf ausgewählt, aber ich nehme an, weniger wegen Holstein, oder?
Ich habe ihn unbedingt wegen des Liedes ausgewählt. Ich habe Ed Csupkai nie persönlich kennengelernt. Irgendwann schickte man mir diese CD zu, weil er so ein bisschen im Umfeld von Element of Crime sich bewegt. Ich hoffe, ich kann das sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Also er war mal Vorgruppe und produzierte ich das von Sven Regner, dem Sänger und Texter von Element of Crime. Und vielleicht nahm die Plattenfirma an, dass ich mich auch dafür interessieren könnte. Das tat ich. Und ich mag besonders dieses Lied, besonders wegen des Refrains, einfach weil auf den ersten Blick singt er halt, der Spaten fällt um. Das ist so ein bisschen wie der Sakrais, der in China umfällt. Und da denkt man, naja, klar, das ist so das Typische. Und du sagst, du liebst
mich nicht
mehr.
In Holstein. Nicht zu vergessen, in Holstein.
Auf jeden Fall.
Und in China gibt es irgendwie mal Reis heute wieder. Ja,
ne? Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ja. Auf den ersten Blick denkt man, mein Gott, schnoddrige Art zu sagen. Und ob du sagst, du liebst mich oder nicht, ist mir doch sowas von egal. Da kann auch ein Spaten umfällen. Und wenn man dann genauer hinhört, dann die erste Zeile im Refrain ist eben nicht etwa, da fällt ein Sack Reis um, sondern gibt's heute wieder Reis für alle. Das heißt, da müssen Millionen Säcke Reis umfallen und das ist dann schon ein größeres Beben.
Also hier ist Ed Csupkai und im Hintergrund der Chorgesang, der wird eben von Sven Regner gestaltet. Das war Ed Csupkai mit dem Lied Holstein, ausgewählt von Tilman Spreckelsen für den HR2 Kultur Doppelkopf. Das Lied findet man auf der Ed Csupkai CD Das Tier in mir. Auch ein schönes Lied übrigens. Gastgeberin in HR2 Kultur Doppelkopf mit Tilman Spreckelsen ist Hanne Kulessa. Ihr letztes, ihr neuestes Buch heißt Königskinder, Tilman Spreckelsen, im Untertitel Herzbrechende Liebesgeschichten. Da sind die Erschütterungen etwas größer als in Ed Csupkais Holstein-Lied, wo aus Liebeskummer eben nur ein Spaten umfällt. In den Geschichten, die Sie für dieses Buch zusammengestellt haben, kommen die Liebenden, die Sehnsüchtigen nicht zusammen oder können zumindest ihre Liebe nicht ausleben. In den anständigen, verkaufbaren Hollywood-Filmen brauchen wir ein Happy End. In der Literatur sind es eigentlich fast immer die Liebesgeschichten ohne Happy End, die, sagen wir mal, Literaturliebhaber überzeugen und erfreuen. Tillmann Spreckels und Königskinder kommen außer in der Boulevardpresse eigentlich nie zusammen. Das ist ziemlich traurig. Was hat Sie denn bei der Auswahl dieser Geschichten geleitet? Welchem herzbrechenden Stern sind Sie gefolgt?
Es ging mir bei der Auswahl im Grunde genommen um die Frage, warum? Also warum klappt das nicht? Denn diese Fälle sind sehr individuell jeweils. Und es gibt die ganz banalen Gründe, die gleichwohl sehr traurig sein können. Also die, man kommt nicht zusammen, weil die Umwelt dagegen ist, weil die Familien dagegen sind. Natürlich gibt es das auch. Es gibt Geschichten, die genauso traurig sind, weil der eine vielleicht ein bisschen mehr liebt als der andere und damit nicht umgehen kann mit der Situation. Oder es gibt ein Gedicht von James Crisp darin, was die Sache sehr schön auf den Punkt bringt. Das ist ein Viereck. Also A liebt B, B liebt C, C liebt D und D liebt wiederum A. Alle lieben, keiner wird zurückgeliebt. Wird schon geliebt, aber eben nicht von dem, um den es geht. Oder es gibt Geschichten, die ich besonders tragisch finde, wo man vielleicht an einer Liebe festhält, die längst vergangen ist, ohne dass es derjenige eigentlich merkt, der glaubt, dass er liebt. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Studenten, der liebt ein Mädchen, das Mädchen stirbt, er trauert, er weint und dann nach 3 Jahren kommt sie zurück.
Die klassische Situation, ja.
Und sie kommt aus dem Totenreich zurück, man hätte eine halbe Stunde und nur trauert er gar nicht mehr. Es ist ein schöner Frühlingstag, er kommt irgendwie vom Park zurück und da sitzt sie. Tja. Und worüber will man reden? Beide langweilen sich furchtbar. Redet man über die Lebenden, das interessiert sie nicht. Über die Toten, warum sollte sich ein Toter über andere Tote? Kurz und gut, man kann sich vielleicht küssen, okay, aber das ist auch nicht abendfüllend. Auf jeden Fall nach 10 Minuten muss das arme, tote Mädchen so schrecklich gähnen, dass sie einfach geht. Und das fand ich sehr typisch.
Von wem ist die Erzählung?
Von Dezső Kosztolányi, dem großen ungarischen Autor. Darum ging es mir eigentlich, zu zeigen, es gibt eben diese sehr banale Vorstellung von man liebt sich, man kriegt sich nicht traurig, traurig. Und es gibt diese vertrackten, feiner gestrickten, viel differenzierteren Geschichten. Um die ging es mir.
Welche vertrackten, feineren? Sagen Sie ein Beispiel.
Naja, es gibt zum Beispiel von Alice Munro eine wunderbare Geschichte darüber, wie ein falsches Kleid oder der falsche Moment, dass man 3 Minuten zu früh bei einer Adresse erscheint, über ein ganzes Leben entscheidet, über eine Liebe, die dann eben nicht gelebt werden kann.
Zu meinen Lieblingsgeschichten gehört wirklich auch die Erzählung von der Alice Munro. Haben Sie die eigentlich bei Ihren Kanada-Besuchen getroffen, gesprochen?
Die Autorin leider nicht, nein.
Das wäre doch eigentlich was gewesen. Ich muss nochmal auf diese Erzählung, Sie haben das nur so angedeutet. Ich fand die wirklich sehr faszinierend. Die Geschichte heißt Tricks. Und jetzt versuche ich es noch mal ein bisschen darzustellen, weil mir die wirklich sehr gut gefallen hat. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, also jetzt auch sehr kurz, einer Krankenschwester, die eben einen Mann kennenlernt, mit dem sie sich am gleichen Ort genau 1 Jahr später verabredet. Und sie kommt zu dieser Verabredung. Der Mann weist sie schroff ab, ob das jetzt wegen des Kleides ist oder wie auch immer. Es gibt eine große Verstörung. Und die Jahre vergehen, Jahrzehnte und und die nun sehr viel ältere Frau entdeckt in einem Patienten den Bruder des Mannes, mit dem sie damals verabredet war. Und das ist der Zwillingsbruder. Und ja, dieser psychisch gestörte Bruder war es, der sie damals abgewiesen hat. Eben ein dummer Zufall, ein ziemlich dummer Zufall, der ihr ganzes Leben bestimmt hat. Und der Mann, mit dem sie eben damals verabredet war, auch das erfährt sie dann aus den Akten, ist vor einigen Jahren verstorben. Also es ist überhaupt nichts wieder gut zu machen, auch keine späte Liebe mehr. Ja, wie so ein läppischer kleiner Zufall eine Liebe, ein Liebesleben verhindern kann. Es gibt eben tragische Zufälle und davon ist in ihrer Anthologie ja wirklich viel die Rede. Es gibt aber auch, sagen wir, schöne, glücksbringende Zufälle. Und ich frage mich, gibt es in Ihrem Leben, Tillmann Spreckelsen, eigentlich solche glücksbringenden Zufälle? Kindheit, Studium, Beruf, Reisen, Bücher machen?
Naja, also ich habe eigentlich sowas wie eine Biografie, ob nun meine oder fremde Biografie, nie anders ansehen können als eine Abfolge von vielen, vielen Zufällen. Also wenn Sie so wollen, habe ich dann irgendwie Glück gehabt mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Also man hätte ja auch wirklich sehr andere Eltern haben können oder Geschwister, mit denen man sich überhaupt nicht versteht. Oder es hätte alles anders laufen können. Natürlich denkt man dann auch, welche Dinge einem entgangen sind aufgrund von Zufällen. Ich denke, natürlich gibt es Zufälle, die einen prägen. Das sind Begegnungen, das sind vielleicht Bücher, die man in die Hand genommen hat, weil sie halt in dem Moment da lagen. Und das sind Bücher, die ein Leben verändern können. Ich glaube, ich kann nicht anders denken als in Form von Zufällen.
Wir könnten jetzt lange über Zufälle reden. Ich denke, es gibt keine Zufälle. Mhm. Ich behaupte einfach, es gibt keine Zufälle. Es ist irgendwie in irgendeiner Weise bestimmt. Es hat alles seine Abfolge, könnte man auch sagen. Da könnten wir jetzt eine Stunde drüber philosophieren. Das machen wir nicht. Kommen wir lieber nochmal zu Ihren Büchern, die Sie herausgegeben haben. Sind denn da die Themen zufällig oder haben die Themen etwas mit Ihrem Leben zu tun? Also bei einem, wenn ich das sagen darf, scheint mir der Bezug ganz naheliegend zu sein. Das Buch »Mein Vater, der Held vom Glanz und Elend des Vatertums« ist Kai Spreckelsen gewidmet. Ist es nun Ihr Sohn oder Ihr Vater?
Ich muss vorwegschicken, einen Moment lang erstarrte ich und dachte, jetzt kommen Sie vielleicht mit der Alkoholanthologie, die ich aufgemacht habe.
Die ist mir entgangen. Die ist mir, glaube ich. Was ist das für eine Anthologie?
Das ist eine Anthologie mit Rauschgeschichten. Und
Sie haben so viel gemacht, also Alkohol, ja, das ist mir jetzt.
Aber Sie haben ja auch zu Recht gesagt, die Geschichte, die mit mir zu tun hat, mit meinem Leben zu tun hat, und das ist natürlich die Vatergeschichte. Mein Vater heißt Kai und mein Sohn heißt Kai. Von daher ist sie beiden gewidmet.
Von Kai Spreckelsen, das weiß ich jetzt, ist Ihr Vater, gibt es ein Buch, das U-Boot in der Limo-Flasche, Experimente, um Naturgesetze zu verstehen. Also Ihr Vater ist Naturwissenschaftler?
Mein Vater ist Physiker und hat Didaktik der Physik gelehrt in Kassel. Und das bedeutet im Grunde genommen, wie bringe ich Grundschülern bei, wie bringe ich physikalische Phänomene an das Kind oder an den Jugendlichen. Und damit bin ich geradezu aufgewachsen. Von daher fand ich das Buch einfach ganz wunderbar, weil all diese Dinge, die ich selber mir angucken durfte als Kind, nun in Buchform da sind.
Aber Ihr Vater hat Ihnen dann auch wahrscheinlich die Liebe zu den Büchern mit vermittelt, didaktisch oder auch nicht didaktisch?
Ach Gott, ob mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern, mein Bruder, mein älterer Bruder, der da ganz wichtig ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen.
Also die Rausch-Alkohol-Anthologie, die ist mir jetzt entgangen. Es gibt eine Anthologie, der dämonische Liebhaber. Da frage ich jetzt auch nicht, was das mit Ihrem Leben oder was das für Hintergründe hat. Das lassen wir mal beiseite. Ich will auch nicht alle die Themen aufzählen, über die Sie Bücher herausgegeben haben. Wir werden aber gleich noch ausführlicher über Ihre Drachenträume und die Bücher mit dem blauen Band sprechen. Zuerst hören wir jetzt noch mal eine Musik. Sie haben in der Vater-Anthologie Tillmann Spreckelsen auch zwei kurze Geschichten von Andreas Mandt aufgenommen. Und der Autor und Musiker Andreas Mandt begegnet uns nun wieder in der Musikauswahl für den Doppelkopf. Ich biete Ihnen jetzt ein Stück Schokolade an und Sie erzählen mir etwas über Andreas Mandt. Einverstanden?
Unbedingt. Andreas Mandt ist für mich einer der ganz großen deutschen Gegenwartsautoren, der leider im Moment nicht so die Präsenz hat, die ich ihm unbedingt wünschen würde. Der hat eine Reihe von großartigen Romanen geschrieben, die so halb Erinnerungsliteratur sind, halb Fiktion, wie ich annehme, das ist sehr schwer zu trennen. Die beiden Ausschnitte, die ich für die Anthologie genommen habe, schildern eben Kindheitserinnerungen in einem protestantischen Pfarrhaus. Der Erzähler ist der Sohn dieses Pfarrers und hat drei Geschwister und erzählt davon. Sehr schön, wie ich finde. Dieses Schokoladelied, da war ich ganz begeistert, dass es das wirklich gibt. Denn es war mir nur in einem Roman von Andreas Mandt begegnet, wo eben der Held das aufnimmt, beziehungsweise das Schokoladelied gibt das Motto für diesen Roman ab. Und viele Jahre später hat Andreas Mandt, der wirklich Musiker war oder noch ist, in seiner Studentenzeit eine Reihe von Demos herausgegeben aus der Zeit. Und da fand ich dann eben das Schokoladelied wieder und war ganz begeistert.
Ich sitze im Auto, ich habe geschlafen, der Himmel ist wolkig und dann wieder strahlend. Ich denke nach und esse Schokolade. Licht von den Autos vergoldet die Straßen. Ich träume von Städten, während wir fahren. Ich denke
sage auch nichts, aber etwas ist schade. Ich denke nach und esse Schokolade. Wir können noch einfach noch Freunde sein. Lass uns einfach befreundet sein. Ich wollte nie ein Fremder sein. Lass uns einfach zusammenbleiben.
Der Musiker und Autor Andreas Mandt mit dem Stück Schokolade, ausgewählt für den HR2 Kultur Doppelkopf von Tilman Spreckelsen, Gastgeberin des Tanne Kulesa. Wenn man abenteuerliche Reisen unternimmt, ob in ferne, abgelegene Gebiete oder in unbekannte Literaturen, dann braucht man nicht nur eine große Neugier, sondern auch eine gewisse Risikobereitschaft, Tilman Spreckelsen. Sich beispielsweise an den Tisch zu König Artus und zu seinen Rittern zu setzen, das erfordert Mut, finde ich. Tilman Spreckelsen, Sie haben sich durch die Sagen- und Mythenwelt der Artus-Figuren gekämpft und Lesern und Leserinnen einen großen Dienst erwiesen. In Ihrem Buch Gralswunder und Drachentraum, ein Streifzug durch die Artus-Welt, erschienen in der anderen Bibliothek bei Eichborn, porträtieren Sie die vielen Ritter und ihre herzbrechenden Damen, sodass man als Leser einen Faden hat, um sich in dem Labyrinth dieser komplexen und oft verwirrenden Artus-Welt, der sich ja nicht nur ein Autor, sondern viele Autoren angenommen haben, zurechtzufinden. Wie kam es denn zu diesem ja ungewöhnlichen Buch, Tilman Spreckelsen?
Das war zum einen eine, ich möchte fast sagen, lebenslange Faszination von dieser Sagenwelt, die auf mich eigentlich wirkt, seit ich 8 oder 10 Jahre alt bin, seit ich sehr früh Nacherzählungen gelesen habe. Und in der Schule haben wir das Nibelungenlied und später dann Parzival gelesen. Parzival war für mich ein großer Einfluss. Vor allem aber habe ich mir gegen Ende meines Germanistikstudiums, als ich dann auf die Prüfungen ging und mir irgendwie diese ganzen Ritterfiguren so zu verschwimmen begannen, gerade bei den, wenn man die apokryphen kleineren Romane mit einbezieht, also Erik und Ivan und Parzival, das kriegt man ja noch hin. Aber wenn es dann um die Krone geht oder um den Vigalois oder so Geschichten, dann wird es schwierig. Und ich habe mir einfach eine Art Figurenlexikon gewünscht, was es nicht gab. Und ich wollte einfach die Gelegenheit haben, möglichst rasch nachzuschlagen. Ich wollte aber auch nicht nur in diesem trockenen lexikalischen Ton, ich wollte auch Geschichten hören. Und viele Jahre später habe ich dann mit wieder einem glücklichen Zufall eben die Gelegenheit bekommen, das in der anderen Bibliothek zu machen, was ich ganz toll finde natürlich. Also es gibt ja eigentlich keinen besseren Ort für sowas.
Sekunde mal, Sie haben das also doch immer mit sich herumgetragen, ja. Diese Idee, also Ihnen fehlte sozusagen der Führer, ja. Der Personenführer, das Lexikon der Figuren. Und Sie haben das dann dem Eichborn Verlag vorgeschlagen und die sind drauf angesprungen, oder? Das klang jetzt so glatt irgendwie.
Ja, ich habe dem damaligen, der damals für die andere Bibliothek das ausgesucht hat, dem Wolfgang Hörner, der heute den Galliani Verlag macht in Berlin, dem habe ich das vorgeschlagen, der ging darauf ein und dann zusammen mit dem Lektor Rainer Wieland ist eben dann dieses Buch entstanden. Und das hat sich verändert. Meine erste Konzeption wirklich von diesem Lexikon wich immer mehr der Vorstellung, dass man verschlungene Pfade nachzeichnet, dass man also die Figuren mehr erzählen. Ich habe, muss ich zugeben, auch ein bisschen rein erfunden. Also wo mir Züge gefehlt haben, wo ich Züge in der Vorlage nicht gefunden habe, die ich aber zwingend fand, habe ich die eben dazu geschrieben. Und die Hauptanforderung war im Grunde genommen, Sie haben es ja angesprochen, an dieser Artus-Welt haben ja eben nicht nur Wolfram von Eschenbach und Hartmann von Aue mitgestrickt, sondern auch viele andere Autoren, die wir teilweise gar nicht kennen, die auch unterschiedliche Personenauffassungen haben von einzelnen Figuren. Also Kaye etwa, der Mundschenk von König Artus, hat eine ganz eigentümliche Wandlung durchgemacht. Also mal ist er wirklich ein tapferer Held, muss er auch sein, weil er ja bei König Artus die rechte Hand ist am Hof. Mal ist er also der schlimmste Verleumder und die schlimmste Giftspritze. Und das unter einen Hut zu bekommen, das war ein bisschen schwierig.
Wie haben Sie das gemacht? Sie haben eben gesagt, Sie haben selbst dazu erfunden. Das heißt, Sie haben auch einen Teil Ihrer eigenen Figuren im Grunde geschaffen, oder?
Naja, ich habe also keine Figur dazu erfunden. Das
hätte
mich manchmal
doch eigentlich eine reinschmuggeln
können. Einen hätte ich reinschmuggeln können, habe es nicht getan. Man hätte da sehr viel wie soll ich sagen, man hätte bestimmte Feindbilder auch dann eben sehr hübsch ins Mittelalter versetzen können. Mhm. Habe ich nicht getan. Aber ich habe halt verschiedene Figuren, wo ich etwa eine Art tiefere Beziehung gewittert habe, mir vorgestellt habe, die habe ich dann eben ausgestaltet. Zum Beispiel gibt es eine Gestalt, Elami von Tyros heißt die Dame, die hat einen Papagei auf der Schulter, mit dem reitet sie rum. Und dieser Papagei ist dann später ihr größter Fürsprecher. Der ist auch der Kampfpreis in diesem Fall. Also es geht in eine Schönheitskonkurrenz und gewinnt diesen Papagei. Und irgendwie war ich fasziniert von dieser Form von Liebe, von Zufallsliebe, die sich da ergibt. Sie sucht sich den Vogel ja nicht aus, sie kriegt ihn und er tritt dann für sie ein vor versammelter Mannschaft. Und das habe ich ein bisschen ausgeschmückt.
Sie haben ja dieses Ausschmücken, dieses ein bisschen eigene Erfinden. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich so ein Lexikon gewünscht, aber Sie, ja, auch für sich eigentlich nochmal Geschichten dazu, also nicht nur die rein lexikalische Abhandlung. Und das haben Sie ja mit diesem Buch gemacht. Man kann es ja auch als eigenes Geschichtenbuch lesen. Und ich finde es doch auffällig, dass Sie ganz offensichtlich auch eine Leidenschaft haben, das haben Sie vorhin auch gesagt, in der Schule, fürs Nacherzählen. Ja, also zusammenfassen. Ich erinnere mich, also für mich war das in der Schule immer was ganz furchtbar, wenn das Thema war, man soll jetzt nacherzählen oder Inhaltsangabe machen. Das fand ich immer ganz schrecklich. Aber Ihnen liegt es sehr, oder?
Naja, ist immer die Frage, zwingt Sie jemand auf einem bestimmten definierten Raum genau das nachzuerzählen, was derjenige dann hinterher hören will? Denn das ist ja immer auch ein Abgleich. Ein Lehrer guckt dann, hat sie es denn verstanden, was ich ihr vorher mühsam eingetrichtert habe? Und wehe, dann ist da was anderes oder wehe, es fehlt was. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich die oder einige der isländischen Sagas nacherzählt habe. Da ist es ja auch so, sie haben diese wunderbaren Texte aus dem 12., 13., 14. Jahrhundert und die sind, weil sie bestimmten Anforderungen genügen müssen, sind sie eben voller Genealogie. Sie müssen immer ganz genau wissen, wie hieß denn der Urgroßvater, auch noch der kleinsten Nebenfigur. Das führt dazu, dass sie in der Njáls-Saga eben 600 Figuren haben, von denen es vielleicht nur 25 gibt, die die Handlung wirklich weiterbringen. Und da habe ich mir die Freiheit genommen, an diesen Punkten einzugreifen, neu zu erzählen, etwas mehr Psychologie reinzubringen. Das finde ich eine reizvolle Aufgabe, eine sehr schöne. Und es hat nichts, glaube ich, damit zu tun, mit einer Art Nachweis darüber, dass man den Text auch wirklich verstanden hat.
Irgendwie haben Sie was Manisches, ja, was diese Sachen betrifft. Und Sie suchen ganz offensichtlich die Herausforderungen. Also ob das jetzt diese Island-Sagas sind oder auch dieser ganze Arthos-Mythos ist ja wirklich eine Herausforderung, sich das vorzunehmen und alle Figuren nochmal wirklich zu beschreiben.
Boah, ich finde es eigentlich jetzt gar nicht so schrecklich.
Ich habe gesagt, Sie sind ein Abenteurer, Sie nehmen das einfach an.
Naja, man wird reich belohnt. Das ist ja der Punkt. Wenn Sie Figuren, wenn Sie die Freude haben, mit Figuren umzugehen, wie etwa der reizenden Herzeleude aus dem Parzival oder Contviramurs oder alle haben so einen leichten Stich wiederum, um Ihr Wort aufzunehmen, ins Manische. Und alle sind genau
deshalb interessant. Ich rede nicht von den Figuren, ich habe von Ihnen geredet, Herr Spreitzer.
Ich hatte gehofft, ich kann das irgendwie ablenken.
Nein. Ich meine, wie kommt man denn auf die Idee, jede Woche einen Maigret-Roman zu lesen? Ist da auch ein bisschen irre, oder? 75 Maigret-Romane gibt es von Simenon. Die haben Sie, das haben Sie vorgenommen. Das ist ja irgendwie wie ein 8000er oder 7500er zu besteigen. Und da auch eine Inhaltsangabe eigentlich zu liefern und ja, das Ganze zu glossieren. In der FAZ haben Sie das veröffentlicht. Das ist schon auch eine ziemlich verrückte Idee. Wie kam es dazu?
Naja, Sie sagen 7500er, aber auch den besteigen Sie in kleinen Schritten. Und natürlich ist ein Maigret-Roman, die sind ja nicht wirklich umfangreich. Also das sind irgendwie 150 bis 180 Seiten und das kriegen Sie in einer Woche schon gelesen. Taschenbuch, abgesehen davon, es ist eine derart hervorragende, tolle, anregende Lektüre. Das macht man richtig gerne oder ich habe es richtig gerne gemacht.
Aber jede Woche ein Roman, konsequent?
Aber ja, ja.
Aber ja. Naja, und man kommt da nicht durcheinander irgendwann?
Nein, ich meine, dazu halte ich ja hinterher die Handlung fest und meine Leseeindrücke fest und so. Und die sind schon sehr unterschiedlich. Ich glaube übrigens auch, dass meine Lektürezeit nicht viel mehr war als Simenons Schreibzeit. Der hat die ja auch innerhalb von Tagen aufs Papier gebracht. Deshalb sind die auch so intensiv, aber deshalb sind die eben auch manchmal durchaus etwas inkonsequent.
In der FAZ haben Sie das veröffentlicht und die sind dann aber auch als Buch bei Diogenes herausgekommen. Tilman Spreckelsen, ich möchte gerne noch zu einem anderen Projekt von Ihnen kommen. Das kann man auch als eine Art Anmaßung verstehen. Seit 2 Jahren geben Sie eine Kinder- und Jugendbuchreihe im S. Fischer Verlag heraus, die sich besonderen Ansprüchen verpflichtet fühlt. Nicht nur von den Inhalten her, sondern auch von der Ausstattung. Die Bücher mit dem blauen Band. Was ist denn die Idee dieser Reihe?
Die Idee war und ist, besonders schöne, wichtige, großartige Kinder- und Jugendbücher in ansprechender Aufmachung zu veröffentlichen und damit eine Art Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das eben auch geht, dass man also nicht genötigt ist, unbedingt Bücher zu machen, die man vielleicht, ja, also die für den raschen Konsum gedacht sind. Und naja, das klingt jetzt wieder so irgendwie hochtrabend. Die Idee war im Grunde genommen die, dass Bücher, die uns begeistern, auch eine begeisternde Form brauchen. Und dass es Bücher gibt, die eben vielleicht auch so eine Nische benötigen, damit sie wahrgenommen werden. Und was die Wahrnehmung angeht, sind wir wirklich sehr zufrieden. Also die sind auch sehr gut und sehr vielfältig besprochen worden. Mir hat das Ganze die Möglichkeit gegeben, auch gezielt Lücken zu füllen. Bücher, von denen ich dachte, es muss es doch geben oder es muss es wieder geben auf dem Buchmarkt.
Also ich hatte Sie ja zitiert, Sie wollten die Bücher, die Sie seit Ihrer Kindheit vermissen, wieder herausbringen.
Ja, zum einen Bücher, die ich gelesen habe und seitdem nicht mehr gesehen hatte. Zum anderen aber auch Bücher, die ich immer gerne gelesen hätte und die es nie gegeben hat. Also zum Beispiel Felicitas Hoppe hat den Iwein Löwenritter nacherzählt oder nachgedichtet oder neu gedichtet, muss man eigentlich sagen. Es ist ein sehr eigenständiges Werk daraus entstanden, funkelnd und hell und eben in dieser großartigen Hoppe-Sprache, die ja ein Genuss ist, wenn man sie liest und auch wenn man sie vorliest. Und das war das erste Buch von Felicitas Hoppe, was sich an Kinder und Jugendliche richtet. Und meiner Ansicht nach ist das eben wirklich ganz wunderbar gelungen. Oder wir haben von Ludwig Haarek eine erzählte Poetik, wo er also anschaulich macht, wie er selber zum Dichten gekommen ist und gleichzeitig die wichtigsten poetologischen Grundbegriffe vermittelt werden. Also wer das Buch liest, der kann hinterher mitreden, der weiß, was ein Jambus und ein Trocheus ist und verschiedene Versformen. Oder Silke Scheuermann hat ein wunderbares, auch ihr erstes Kinderbuch geschrieben. Und darauf kam es mir an, dass man also alles vermeidet, was nach ausgetretenen Faden aussieht einerseits und andererseits dann Ergebnisse schafft, die eben so zwingend wirken, dass es nicht mehr aussieht wie ein Experiment.
Kinder- und Jugendliteratur heißt es. Mir erscheint es doch mehr, sich an, jetzt sage ich ältere Kinder, also eher Jugendliche zu wenden. Die Geschichten zum Beispiel von Herbert Heckmann, die Geschichten vom Löffelchen heißt es. Wirklich schöne Erzählungen, die sich auch an jüngere Kinder wenden. Gleichzeitig hat der Band ein Nachwort von Michael Krüger, also Hansa-Verleger. Das ist ein Porträt von Heckmann, das sich doch eigentlich an Erwachsene wendet. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Jugendlicher oder, also sagen wir, ein Kind kann damit nichts anfangen. Wie begründet sich das, diese komische Mischung?
Das ist sehr gut beobachtet. Das ist auch bei anderen Bänden der Fall. Etwa Marie Hamsun und dann eben ein sehr kluges Nachwort von Aldo Kehl oder Hans Grössel, der eben den Hodja im Orient von Kierkegaard benachwortet hat. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir bieten Bücher, die man sehr gut vorlesen kann oder vielleicht die Kinder auch selber lesen können. Und wir bieten den Erwachsenen Stoff, um auf Kinderfragen etwa zu antworten. Also es soll eben der Anspruch soll da sein, dass ich, wenn ich ein solches Buch kaufe, auch so viel über den Autor erfahre, dass eben auch ich als Erwachsener, der ganz andere Fragestellungen hat, vielleicht zufriedengestellt werde.
Jetzt stelle ich mal so eine hässliche, so marktökonomische, so eine unangenehme Frage. An welche Zielgruppe, ist auch ein scheußliches Wort, an welche Zielgruppe wendet sich diese Reihe?
Naja, im Idealfall natürlich an alle. Das heißt,
also um
die Frage.
Das lasse ich nicht zu, die Antwort.
Gut, dann setze ich neu an.
Bitte.
Ich wünsche mir, dass das Bücher sind, die eigentlich alle Altersstufen gerne lesen können. Und ich glaube, dass das auch bei den Büchern, natürlich, Jugendbücher sind nichts oder werden von Kindern weniger gerne gelesen, aber nach oben, sozusagen vom Alter her nach oben gedacht. Also ich glaube, dass ein Erwachsener, der heute im Orient vorliegt, seinen Höllenspaß hat. Ebenso Grimpel von Clement Freud. Das umgekehrt aber, wir wissen ja alle, dass Kinder- und Jugendbücher zu 95% nicht von Kindern und Jugendlichen gekauft werden, sondern eben von Erwachsenen.
Und diese verschenken. Zum Teil auch gelesen.
Ja, das ist eine
gute
neue,
Kinderbücher. Ja.
Eine neuere Erscheinung, dass eben Jugendbücher erzeugt werden, von denen man nicht ganz genau weiß, ob die da eigentlich überhaupt noch an Jugendliche gedacht wird. Mhm. Oder ob das eher was ist für Erwachsene, die ganz bestimmte Bedürfnisse haben. Aber das mal beiseite gestellt. Also ich glaube, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir sagen, dass Kinderbücher es darauf anlegen sollen, Erwachsene auszuschließen. Und zwar nicht nur aus nostalgischen Gründen, dass man also gerne mal wieder die Bullerbü-Kinder lesen würde oder Michael aus Lönneberger, weil man die als Kind schon gelesen hat. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, dass eben diese Bücher deshalb so gut sind, weil sie als Erwachsener sich Carlsson vom Dach vollkommen unvorbereitet vornehmen können und einen Höllenspaß haben an diesem anarchischen, großartig egoistischen, völlig verqueren, kleinen, dicken Mann mit dem Propeller auf dem Rücken. Darum geht es eigentlich und das wünsche ich mir eigentlich auch für die Bücher mit dem blauen Band.
Welche Bücher vermissen Sie denn noch? Also welche Wünsche stehen da noch offen?
Naja, viele Wünsche sind mir jetzt schon erfüllt worden, netterweise, weil ich auch Autoren gefunden habe, die sie mir erfüllt haben. Was ich zum Beispiel sehr gerne hätte, und da schließt sich irgendwie der Kreis, ich hätte gerne eine Geschichte der Polarfahrten erzählt für Kinder. Also, dass man Kindern irgendwie vermittelt, was haben diese Franklins und so weiter da eigentlich oben in der Nordwestpassage gesucht? Warum fahren die da los? Wie war das?
Sie wissen, was jetzt für eine Frage kommt.
Ich bin sehr gespannt.
Ja? Warum schreiben Sie das nicht selbst?
Das ist eine Frage, die ich als unfair zurückweise.
Nein. Wenn man so viel mit Büchern zu tun hat wie Sie, wenn man so viele Bücher herausgegeben hat, Sie haben ja auch doch in der Beilage von der FAZ, also in der Wissenschaftsbeilage, haben Sie über Franklin geschrieben, über diese Expedition. Was hindert Sie, ein wunderbares Kinderbuch über diese ganzen Nordpol-Expeditionen oder über bestimmte Forscher zu schreiben?
Naja, weil nicht jeder, der sich bei Franklin auskennt, dies für Kinder gut vermitteln kann. Darum geht es. Und weil mir auf einen Schlag, ich muss gar nicht groß nachdenken, 10 Leute einfallen würden, die das viel, viel besser können. Genau dieses für Kinder erzählen. Das ist zum Beispiel ein Buch, was ich mir gut vorstellen könnte, aber ein Buch, was eben wirklich einen hochprofessionellen Kinderbuchautor braucht. Denn das ist die Herausforderung.
Wir kommen leider zum Ende unseres Gesprächs und für den Abschluss dieses Doppelkopfs in HR2 Kultur haben Sie ein Stück von den Pudis ausgewählt, ein ziemlich bekanntes Stück, nämlich Wenn ein Mensch lebt. Das stammt von 1973, lange her. Aber die Pudis sind ja auch nicht mehr die jüngsten. 40 Jahre Bandjubiläum haben sie schon hinter sich. Wenn ein Mensch lebt, Hilmann Spreckelsen, was dann?
Dann sagt die Welt, dass es Zeit ist, dass er geht. So heißt es zumindest im Lied. Ich habe das Lied ausgewählt aus 2 Gründen. Das eine Grund ist sehr persönlich, den ich jetzt hier noch nicht ausbreiten möchte. Der zweite Grund hat einfach damit zu tun, dass ich kurz nach der Wende in Freiburg in einem Studentenkino sehr viel Filme vorgeführt habe. Und da haben wir die Legende von Paul und Paula gezeigt.
Plenzdorf,
ja. Plenzdorf, das war damals ein unheimliches Erlebnis, für zu sehen, wie in Freiburg im Breisgau diese ganzen Westjugendlichen da mit dieser Ostikone mitgingen. Und aus guten Gründen, und man traf sich da irgendwie. Das war ein Film, der keineswegs glatt gebürstet ist, aber zu dem man sehr leicht Ja sagen konnte. Und an diese Zeit erinnert mich eben auch das Lied.
Das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit Tilman Spreckelsen. Gastgeberin war Hanne Kulessa. Vielen Dank für das Gespräch, Tilman Spreckelsen. Und hier die Pudis.
Meine Freundin ist schön, hat sich auch
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.